Und ist Ruhe drüben?
Zumindest spielen die leise. Jetzt glaube ich zum ersten Mal, dass wir keinen Apfel essen. Ich bin jetzt voll gespannt, ob unsere Stimmen sich dann ganz anders anhören.
Ja, das habe ich da mal irgendwo gelesen. Ja, vielleicht war das aber auch ein Sponsoring von der Apfelindustrie, dass man bei Podcasts jetzt neuerdings mehr Äpfel essen soll.
Vielleicht gibt es jetzt voll viel Beschwerden, dass unsere Stimmen auf einmal
so kratzig
uncharismatisch.
Ja.
Ja, erster Podcast 2021.
Ja, bald ist auch unser einjähriges Jubiläum. Also offiziell, zumindest inoffiziell, ist ja eigentlich schon vorbei, weil wir haben ja irgendwann im Oktober oder so mal angefangen aufzunehmen. Ach, und dann haben wir erst ein halbes Jahr später veröffentlicht.
So lange, ja. Dann können wir ja eine Online-Party machen.
Ja, mit allen Hörern. So.
Genau. Ja, wir haben eine Weile überlegt, was unser nächstes Thema ist. Und wofür haben wir uns denn entschieden?
Ich habe eine Überraschung für dich, Nadine. Da kannst du ja mal rein.
Nun haben wir alle einander beschuldigt. Und wir alle haben unsere Geschichte erzählt. Und wer hat sie nun getötet? Es geht um das Vertrauen, das ein Haus schützt, ob Villa, Mietshaus oder Gefängnis. Es ist ja nicht das Dach, das aus unserem Haus ein Zuhause macht. Es sind die Menschen, die dort leben.
Also.
Ein bisschen schmalzig, aber.
Ey, aber wir haben ja heute mit einer Hollywood-Autorin gesprochen.
Stimmt.
Und die hat uns doch gesagt, dass das in Europa voll doof ist, dass man da nicht immer alles mal ausspricht.
Ja.
Wäre so verklemmt.
Ja, verklemmt kann man dem Film jetzt nicht gerade unterstellen.
Wir wussten es doch schon immer, man muss einfach den Subtext aussprechen.
Ja, das ist aus Ajuda gewesen, unserem eigentlich ersten richtigen Film. So. Und da machen wir auch auf jeden Fall nochmal eine eigene Folge zu, das haben wir uns schon fest vorgenommen, aber heute soll es eigentlich nur der Aufmacher sein. Denn das Genre dieses Machwerks, dieses epischen Meilensteins der Filmgeschichte,
richtiger Ausdruck,
ist ja, dass es ein Kriminalfilm ist. Kriminalfilm. Und wir wollten uns heute mal mit Krimis beschäftigen, weil es irgendwie, also es gibt eigentlich mindestens drei Gründe. Erstens war unser erster Film Krimi. Oder ein Whodunit eigentlich genau genommen, nämlich Ajuda. Zweitens ist das ja das deutschen liebstes Genre. Und da wir ja Deutsche sind und ständig versuchen, sie zu verstehen, können wir uns vielleicht auf diese Weise nähern. Und drittens.
Uns mal wieder nicht geschafft haben, wahrscheinlich.
Drittens haben wir uns ja, der Zufall traf uns, dass wir zwei Produktionen gleichzeitig geguckt haben, so im Fernsehen abwechselnd in den verschiedenen Mediatheken, abends auf der Corona-Couch. Und die hatten doch beide einen doch kriminallastigen Anteil, würde ich mal sagen. Und unterschieden sich doch so erheblich, dass wir dachten, da machen wir mal eine Podcast-Folge drüber.
Das war nämlich, wie heißt denn das? Höllental, ne?
Höllental, ja.
Die Doku, wie heißt denn das dann? True Crime.
True Crime Dokumentation.
Über den Fall Peggy Knobloch. Von der Regisseurin Marie Wilke. Und zeitgleich ZDF. Haben wir uns die schon etwas in die Jahre gekommene Serie, also die fiktionale Serie Broadchurch angeschaut.
Ja, in die Jahre gekommen. Wann ist die? Von 2015 oder so, oder?
Und dazu kam es, glaube ich, nur, weil ich immer die Musik von Olafur Arnalds gehört habe und auf diesem Bild über die Serie gesehen habe, dass da dieser Nate Fisher-Typ mitspielt.
Der aber gar nicht der Nate Fisher war.
Genau. Der von Six Feet Under.
Also deine Argumente, mit denen du mich überzeugen konntest, war, da spielt ein Schauspieler mit, der gar nicht mitspielt und die Musik gefällt mir irgendwie und deswegen sollten wir uns das jetzt komplett reinziehen.
Genau. Und das haben wir dann getan und ich glaube, wir hätten Broadchurch ohne Peggy Knobloch gar nicht weitergeguckt. Aber es war dann einfach, es ist so ein spannender Kontrast irgendwie entstanden. Also wir haben ja wirklich immer im Wechsel eine Folge dieser Serie geguckt und dann diese Doku. Und das war irgendwie total bereichernd, weil man super viel über Krimi gelernt hat, finde ich.
Ja, wir hören mal einen kurzen Ausschnitt aus der Peggy Knoblauch-Serie Höllental, die im Moment noch im ZDF in der Mediathek anzuschauen ist und sehr empfehlenswert. Also es sind, glaube ich, 6 Folgen à 45 Minuten und es arbeitet den Peggy Knoblauch-Fall von 2001 sehr detailliert auf. Wir hören einen kurzen Ausschnitt mal daraus.
Und gesagt haben, wenn sie irgendwo unterwegs ist, bei einer Freundin, wo niemand weiß, was wir auch nicht wussten, hatten wir die Hoffnung, dass sie eigentlich früh um 8 Uhr in der Schule wieder da ist. Früh um 8 Uhr war niemand da. War auch eine Streifenbesatzung vor Ort in der Schule. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war die Klassenlehrerin, denke ich, schon informiert. Fakt war, das Kind war nach wie vor weg. Die Möglichkeit eines Kapitaldeliktes, die hat man wohl im Hinterkopf, aber ganz weit hinten. Also man hat immer noch die Hoffnung, dass ein Ausreißer vorliegt oder dass ein Unglücksfall vorliegt und dass man innerhalb kürzester Zeit das Kind wiederfindet.
Das war jetzt einer der Ermittler im Interview. Und von der Machart kann man zu der Serie sagen, dass es eine Dokumentationsreihe ist, die aber auch eigentlich ziemlich interessant gemacht ist, weil sie komplett nur aus diesen Interviews eigentlich besteht und aus nochmal Aufnahmen der entsprechenden Schauplätze, die jetzt in näherer Vergangenheit scheinbar gemacht wurden und sich im Grunde genommen komplett in eigenen Kommentare enthält und nur über die Interviews mit Betroffenen, also Ermittler, Dorfmenschen, also die dort in dem Dorf gewohnt haben und auch viele Journalisten die zu Wort kommen und diesen Fall nochmal komplett erzählen, von A bis Z, auch sehr ausführlich. Ja, was ist bei Peggy Knoblauch interessant? Peggy Knoblauch ist ja ein realer Fall, der 2001 geschehen ist. Da ist ein Kind verschwunden. Und es ist dann über viele Jahre nicht gefunden worden, die Leiche, bis dann, ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren, 2018 irgendwie, tatsächlich die Leiche entdeckt wurde. Und man weiß aber bis heute noch nicht, wer der Täter sein soll. Und es gibt verschiedenste Spuren, die alle irgendwie ins Nichts geführt haben. Und es ist so wie so ein ganz großes Mysterium, das über diesem Fall liegt.
Ja, und jetzt wurde der Fall auch geschlossen, also sind auch die Chancen nicht mehr so groß, dass er noch gelöst wird. Ja.
Es ist auch ein bisschen unheimlich, die ganze Serie, finde ich. Ja. Sehr unheimlich, ne?
Ja, ist auch interessant. Also in beiden Serien geht es auch um ein verschwundenes Kind. Eigentlich auch etwa im gleichen Alter. Peggy war ja 9, der Junge in dem fiktionalen Fall ist 11. Und ja, diese Dokumentation ist sehr unheimlich, während Broadchurch eher von der Stimmung her in so eine atmosphärisch traurige Richtung, glaube ich, gehen soll.
What's going on? Someone said the police are at the beach.
Shadows and lies mask you from me.
This morning, the body of an 11-year-old child was found on Harbour Cliff Beach at Broadchurch.
Why didn't you see that he was gone?
Why didn't you?
We are treating Danny's death as suspicious.
Do you think other kids are in danger?
Maybe.
Bei Broadchurch wird ein Junge tot am Strand gefunden und die Folgen befassen sich dann mit der Suche nach dem Täter. Also so ein klassischer Whodunit und spielt sich eben auch in so einer Art, die tun immer so, als wäre es ein Dorf, aber eigentlich ist es, glaube ich, eher so eine Kleinstadt an der Küste. Wo dann 2 Ermittler, eine, die direkt aus der Dorfgemeinschaft kommt und einer, der von außen dazukommt, ein sehr erfahrene Ermittler gemeinsam versuchen, diesen Fall zu lösen und ja, sich auch viel mit der Frage, kann es wirklich jemand von uns gewesen sein? Und den Stimmen der verschiedenen Funktionäre in dem Ort, das hat man ja jetzt auch gehört, der Pfarrer, der dann seine Ansichten dazu hat, oder die Familie des Kindes natürlich, oder ja, die Frau vom Tourismusbüro, was die dazu meinen. Und
ja, die Serie ist ja sehr beliebt. Also ich habe eben jetzt auch noch unter dem Trailer so die ganzen Kommentare gelesen.
Ja, das war auf jeden Fall auch der totale Quotenhit.
Ja, also die mochten das voll, die Leute. Und ganz viele haben auch gesagt, es ist ultra spannend. Man weiß bis zum Schluss nicht, wer der Täter ist. Es ist super emotional, wird der Serie zugeschrieben zu sein. Es gibt auch einen gewissen Aspekt, der dann auf der Opferfamilie liegt. Also da wird auch ein bisschen mit erzählt, wie die jetzt mit dem Tod ihres Jungen eben umgehen. Ja, aber es war natürlich, es war schon super interessant, diese beiden Sachen so zusammen zu gucken, weil der Fall so ähnlich liegt. Es hat aber irgendwie nochmal auch so klar gemacht, fand ich jetzt, also wie unterschiedlich auch jetzt in diesem Fall einfach so die Fiktion und die Realität halt dort sind.
Ja, und das ist sehr interessant, weil Krimi ist ja ein Genre, was total an die Realität anknüpft. Und wenn man jetzt überlegt, okay, in Deutschland sind Krimi- und Arztserien eigentlich so die beliebtesten Genres oder meistgesehenen Genres, dann scheint da ja auch total das Fable irgendwie zu liegen. Also welche Dramatik gibt es in unserer tatsächlichen Welt? Man könnte ins Krankenhaus kommen, eine Krankheit haben und sterben, oder man könnte einem Verbrechen zum Opfer fallen. Und ja, das dann als Geschichte aufbereitet. Und anscheinend gerne in etwas simplifizierter Form. Also ich meine, das kennt man ja von den Krankenhausserien auch. Da gibt es dann irgendwie einen Krankheitsfall pro Folge und ein Arzt, der sich da von vorne bis hin mit beschäftigt. Und
noch die persönlichen Probleme löst.
Genau.
Der noch einsam, der Patient, da wird ihm auch noch gute Beisprache, Beistand geleistet und seine wirtschaftlichen Probleme, und vielleicht hat er noch irgendwas mit der Ex-Frau zu klären. Das macht der Arzt auch noch alles nebenbei.
Und bei den Krimis geht es eben darum, den Fall zu lösen. Und das ist ja schon mal der erste große Unterschied. Dieser Fall Peggy Knobloch, obwohl da wie viele Ermittler waren da beteiligt oder wie viele Menschen?
Also Hunderte, wohl.
Unfassbar. Ja. Und dieser Fall wurde einfach nicht gelöst.
Obwohl die mehr als 10 Jahre, also jetzt eigentlich 20 Jahre tatsächlich schon, also da gab es auch mal ein bisschen Pause, wo sie mal nicht so viel gemacht haben, aber also vielleicht 10 Jahre so aktiv mit wirklich Dutzenden von Ermittlern.
Ja, und in so einem Whodunit wie Broadchurch, man weiß auch, am Ende werde ich wissen, wer der Täter ist. Ja, da stapfen dann immer so 2 Ermittler durch so ein Dorf und am Ende haben sie dann auch den Täter.
Ja, was ist ein Whodunit?
Also
du hast doch Tribo studiert, eigentlich ich doch immer nach solchen Fragen.
Ja, ich weiß schon.
Ich habe auch schon die Wikipedia-Seite offen, also ich kontrolliere.
Ja, das Entscheidende, who done it, also wer hat das getan, ist, glaube ich, der Faktor, dass unter dem Personal, was einem in diesem Film oder der Serie vorgestellt wird, dann auch der Täter ist. Also so ein bisschen Mord im Dunkeln mäßig oder so. Man weiß halt, irgendeiner aus dem Raum, das sind ja auch oft gerne Kammerspiele, who done it, muss es getan haben.
Wie bei Ayuda übrigens auch.
Ja,
Mord im Mietshaus.
War auch ein Whodunit.
Es gab auch keinen, der von außen kam.
Naja, es gab schon einen Twist. Naja, aber genau, also es ist meistens dann auch ein eher abgeschlossener Raum. Und hier in dem Fall, ich weiß aber nicht warum, aber sind Sie sich ja auch sicher, dass es jemand aus diesem Ort ist? Und das zeigt ja dieser Peggy Knobloch-Fall zum Beispiel auch. Ja, es gibt diesen Ort, wo sich das alles abspielt, aber dann führen ja auch irgendwelche Spuren auf einmal in ganz andere Bundesländer. Und natürlich ist es auch möglich, dass aus irgendeinem anderen Bundesland irgendjemand da war, das getan hat und wieder weg ist oder so.
Ja, zumal bei Broadchurch man auch wirklich diese, doch über diesen recht großen Abgrund hüpfen muss als Zuschauer, dass nicht nur man sich sicher ist, dass einer aus dem Dorf ist oder aus dem Ort, sondern auch einer von diesem Ensemble. Also es werden ja, was weiß ich, 10 Figuren vorgestellt, aber es ist offensichtlich, dass in dem Dorf mehr als 10 Leute wohnen. Und trotzdem sind sie zu keiner Zeit, gibt es irgendwie die Debatte darüber, ob vielleicht jetzt auch noch zusätzlich jemand verdächtig sein könnte, außer von den vorgestellten Figuren, die eben der Pfarrer, der Vater, die Mutter, der Zeitungsverkäufer und noch 3 weitere irgendwie sind. Das ist dann auch...
Ja, weil die halt irgendwie Dreck am Stecken haben. Und ich finde zum Beispiel, das denkt man oft bei Whodunits, hä, es hat doch nicht jeder Dreck am Stecken. Also der eine hatte dann wieder eine Affäre, der andere hat sich da und da komisch verhalten und so. Aber das fand ich jetzt zum Beispiel bei dem Peggy Knoblauch-Fall auch so. Ich finde, da ist es überhaupt nicht so, dass man so das Gefühl hat, wer soll das gewesen sein? Sondern man denkt danach so, hä? Ich habe jetzt 5 total verdächtige Leute, wo ich mir bei jedem ziemlich sicher bin, dass das war.
Ja, man muss ja nur lange genug buddeln, bis man was findet.
Anscheinend. Also das Argument muss man eigentlich zurücknehmen, dass also es gibt diese Abgründe halt tatsächlich.
Ja, aber was, also wir haben das ja jetzt auch so ein bisschen überschrieben mit Simplizität versus Realität. Was mich halt auch so dann in der direkten Schau dieser beiden Werke so überrascht hat, ist, dass halt bei dieser fiktionalen Serie Broadchurch, und das ist, glaube ich, auch relativ typisch dafür, das ist jetzt nicht nur da so, die Simplizität nicht nur sozusagen in der Zahl der Figuren und in der Frage, kommt er von hier oder kann es vielleicht auch nochmal ein ganz anderes sein, auch innerhalb des einzelnen Verdächtigen, dass sich so vereinfacht wird. Mhm. Also ich meine damit zum Beispiel, es gibt dann irgendeinen Verdächtigen bei Broadchurch, den Zeitungsverkäufer zum Beispiel. Und da kommt, der wird dann verdächtigt aus irgendwelchen Gründen, ich will es jetzt noch nicht alles verraten. Und dann wird dieser Verdacht ausgeräumt und man merkt so, okay, das war ein Missverständnis, das war gar nicht so. Und dann sind danach für den Rest dieser Serie alle total sicher, dass dieser Typ unschuldig sein muss. Mhm. Und bei diesem Peggy Knoblauch-Fall merkt man, und das ist eigentlich auch logisch, ja, das mag ja sein, dass er wegen dieser einen Sache, wegen der man verdächtigt hat, diesen Zeitungsverkäufer, dass das jetzt nicht der Mordfall, der Mordgrund sein kann. Mhm. Aber niemand sagt, dass nicht dieser Zeitungsverkäufer irgendwas trotzdem, anderes genau gemacht hat. Also aus irgendeinem anderen Grund oder ja, an irgendeinem anderen Ort oder mit irgendeiner anderen Waffe oder ja, was auch immer.
Und es gibt ja in diesem Peggy Knoblauch-Fall zum Beispiel ein Geständnis. Und Geständnis ist ja wirklich so...
Das ist der Klassiker.
Das Ziel ja, von jedem Ermittler ja, in irgendeinem Film, ein Geständnis zu bekommen. Und dann ist der Fall Film gelöst.
Zu Ende. Nein, endlich, genau, ja.
Aber das zeigen ja ganz viele reale Fälle. Ein Geständnis heißt noch lange nicht, dass dieser Fall gelöst ist. In dem Fall von Peggy Knoblauch ist es ja besonders tricky, da derjenige, der das Geständnis macht.
Also der auf dem...
Der ist auf dem Stand von einem 10- bis 12-Jährigen, ja, glaube ich. Also er ist unglaubwürdig und ich glaube auch, dass das eines der Hauptprobleme dieses Falls ist, dass du da so eine richtig unberechenbare Variable drin hast, aber...
Und die sagen zum Beispiel am Ende auch, also das ist ja bekannt, was bei Peggy Knoblauch alles passiert ist, dieser Geständige, der wird verurteilt für diesen Mord und später, viele Jahre später, 10 Jahre später, wieder rehabilitiert und freigesprochen. Mhm. Und die sagen am Ende, und das jagt einem ja einen Schauer über den Rücken, wenn man nur daran denkt, ja, das ist das, was wir damals rekonstruiert haben, diese Mordhypothese, die hat wahrscheinlich tatsächlich nicht gestimmt. Und dafür ist er zu Recht auch wieder freigesprochen worden. Aber niemand weiß, ob er nicht das Kind trotzdem umgebracht hat in einer ganz anderen Situation oder in ganz anderen Variablen. Aber er ist ab jetzt freigesprochen und er wird nie wieder dafür angeklagt werden können. Und das, finde ich, zeigt diese Komplexität von Realität. Also nicht nur, dass du die ganze Zeit nicht weißt, wer ist es gewesen. Bei dem Einzelnen, den du dann als Verdächtigen hast, hast du dann sozusagen auch nochmal eine Riesenspanne von Möglichkeiten, warum derjenige es gewesen sein könnte. Und Broadchurch und viele andere Krimis machen es sich da so einfach. Er ist verdächtig, er wird einmal entlastet und damit ist er so gestrichen von der Liste. Und wir können weiter zum nächsten Verdächtigen.
Mhm. Ja, bis wir eben denjenigen finden, der es dann auch zugibt.
Der es dann gesteht, ja. Ja, das ist ja zum Beispiel auch eine Sache, die ich ja an den deutschen Kriminalfilmen oft oder meistens so enttäuschend finde. Polizeiarbeit hat ja zu einem ganz großen Teil, also das Finden des Täters ist nur ein Teil der Arbeit, den sie machen müssen. Weil den zweiten Teil, der mindestens die Hälfte der Arbeit einnimmt, ist, es ihm auch beweisen zu können. Also es hilft dir nichts, wenn du weißt, wer der Täter ist, aber es vor Gericht derjenige nicht dafür verurteilt werden kann.
Ja, das heißt, gut, aber da kommt dann sowas raus wie diesen Chirac-Zweiteiler, den wir da letztens gesehen haben. Das hatte mich jetzt auch noch nicht restlos überzeugt.
Ja, das stimmt.
aber, dazu noch einen Gerichtsfilm dann zu bekommen.
Aber ich finde es schon sehr auffällig, dass halt im deutschen Krimi der Tatort zum Beispiel oder auch haben wir uns auch getroffen mit den Produzenten von Soko, die uns das ja auch nochmal erklärt haben. Und es ist da wirklich so die Regel, der Film endet mit dem Klicken der Handschellen. Also quasi, dass die Polizei den Täter, der dann gestanden hat, muss auch immer gestehen in diesem Film, wird mitgenommen. Und das ist in der Realität, wie gesagt, nur die halbe Miete. Also erstens, in den wenigsten Fällen gestehen die Täter, weil meistens versuchen sie sich rauszureden, selbst wenn sie die Täter sind. Und dann wird vor Gericht, werden sie verurteilt, obwohl sie sagen, sie sind unschuldig.
Oder deren Anwälte sagen, das ist kein ausreichendes Indiz.
Ja. Also es ist super kompliziert. Und eben zum Zweiten, wie gesagt, wenn die Handschellen klicken, wird er mit aufs Revier genommen. Aber die Arbeit geht dann zum großen Teil erst los, weil man muss es ihm später vor Gericht auch beweisen können.
Und das ist zum Beispiel bei Broadchurch, sind dann so Sachen wie, keine Ahnung, Fußabdruck in der richtigen Schuhgröße ist dann wirklich super wichtiges Indiz für den Täter. Wenn man dann in so einem Fall wie Peggy Knobloch, da werden dann irgendwelche Pflanzensporen an der Leiche, die sie Jahre später finden, entdeckt. Und das wird dann in Verbindung gebracht mit jemandem, der zu der Zeit in seinem Garten irgendwas angepflanzt hatte und so. Aber es ist völlig absurd, damit jemanden jetzt zu verurteilen.
Das reicht trotzdem nicht. Ja, genau. Also ja, und ich glaube, was mich halt bei diesem Peggy Knobloch-Fall auch nochmal so super überrascht hat oder beeindruckt hat, gut, das ist auch ein besonderer Fall, da war sehr viel Aufmerksamkeit drauf. Mhm. Entsprechend war dann hoher Ermittlungsdruck, da wurde ganz viel Arbeit reingesteckt. Mhm. Aber ich sag mal, die Tiefe, mit der die Ermittler in diesem Ort über 10 Jahre jeden einzelnen Stein mehrfach umgedreht haben, ist schon mega beeindruckend. Also es gibt da niemanden in dem Dorf, der nicht mehrfach befragt wurde dazu, von dem nicht alles komplett kontrolliert wurde, ob das stimmt, was der sagt, ob die Alibis, die sie haben, stimmen. Die sind aus nicht nur in dem Ort, auch quasi im ganzen Bundesland führen die Spuren raus und werden nachermittelt. Es wird nichts ungetan gelassen. Das sind Aktenschränke voll mit Hinweisen, die gesammelt werden.
Das ist ja auch, was dein Vater, der ja auch bei der Kripo ist, immer uns erzählt, dass eine der großen Variablen ist, die Zusammenhänge zu sehen, weil es meistens gar niemanden gibt, der diesen Überblick über diese Tausenden von Seiten hat und man immer versucht, sich gegenseitig dann irgendwie abzudaten und da irgendwie den Überblick zu behalten. Und das widerspricht ja total diesem Gefühl im Krimi, dass es da eben diese 1 bis 2 Personen gibt, die dann immer alles total auf dem Schirm haben, weil sie alles selber ermittelt haben.
Ja, und die auch eigentlich fast nie an den Punkt kommen, okay, hier geht's jetzt nicht mehr weiter. Sondern die ermitteln so Stück für Stück wie an so einer Perlenkette. Und dann gibt's auch mal vielleicht eine Fehlspur, die nicht weiterführt. Dann geht man wieder einen Schritt zurück, dann geht man wieder weiter. Aber diese Menge an Fehlspuren und diese Tiefe, die auch eine Fehlspur trotzdem haben kann. Also es kann ja sein, dass die monatelang in den verschiedensten Schritten, also die waren, haben dann zum Beispiel erzählt, dass die irgendwo in Weißrussland oder in der Ukraine oder irgendwo, weil irgendjemand angerufen hat und gesagt hat, hier ist irgendwas komisch, ich glaube, ich habe die Peggy hier in Weißrussland gesehen, sind da so Ermittler hingefahren und haben da irgendwie so eine alte Kirchenruine auseinandergenommen, weil angeblich da irgendwas, und haben dann dort im kompletten Umfeld das ermittelt und versucht herauszufinden, wer das gewesen ist, wer den Hinweis gegeben hat, wie das, also wo du so merkst, da sind Leute halt wirklich wahrscheinlich wochenlang damit beschäftigt, dieser Fehlspur nachzulaufen, um dann wieder zurückzukommen und zu merken, wir müssen komplett diesen ganzen Ast, den wir hier ermittelt haben, absägen, der bringt uns nichts. Wir müssen komplett zurück und mit dem nächsten weitermachen. Ja, das ist komplett das Gegenteil von dem, was du in so einem Kriminalfilm normalerweise siehst.
Sowas mag man, glaube ich, in so fiktionalen Geschichten nicht so gerne, dass so ein großer Aufwand für was aufgebracht wird und dann führt es aber zu nichts.
Führt zu gar nichts.
Also da ist jetzt vielleicht auch Totenwald, worauf wir ja später nochmal zu sprechen kommen. Da graben die ja auch mal ewig lang da so ein anderes Grab aus und dann ist da aber einfach überhaupt nichts. Also sie suchen die Leiche in einem Grab von jemand anderem. Ja, dann machen die es wieder zu. Und das ist ja auch einfach einem realen Fall nachempfunden und das fand ich auch eine interessante Stelle, weil sowas einem in fiktionalen Geschichten eigentlich fast nie begegnet.
Ja.
Also natürlich gibt es da irgendwie mal Spuren, die nicht weiterführen, aber meistens kriegt man ja wenigstens daraus dann wieder einen Hinweis, wie es weitergeht oder zumindest wird nie ein sehr großer Aufwand für was eingesetzt, um dann daraus gar kein Ergebnis.
Ja, ist aber interessant, dass sich halt scheinbar das Publikum so extrem für dieses Genre ja interessiert, dass dann die Arbeit, die es halt fiktionalisiert, im Wesentlichen aber genau daraus besteht, nämlich in Richtungen zu laufen und ohne Resultat wieder zurück zu müssen. Also es ist, man könnte ja sagen, wenn das so uninteressant ist, darüber zu erzählen, wie Leute viel Aufwand bringen und nichts erreichen, warum wollt ihr euch dann die ganzen Filme darüber anschauen? Aber scheinbar wollen sie. Und dann wird es halt eben so komisch verfremdet, so für die filmische Darstellung. Ja, es ist eigenartig, weil man könnte sich ja die Frage stellen, oder das ist ja eigentlich die entscheidende Frage, es geht ja im Film nicht darum, Realität unbedingt darzustellen, aber die Frage, die sich ja stellt, ist es denn notwendig, dass man das immer so simplifiziert, oder könnte man nicht eigentlich sagen, ist nicht eigentlich die Darstellung der Realität oder auch fiktionale Geschichten, die sich mehr an der Realität orientieren, würde man nicht eigentlich mehr gewinnen, als man verliert, möglicherweise? Ist diese Simplifikation wirklich nötig oder ist sie einfach nur vielleicht irgendwie so komisch eingeübt?
Ja, ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich auch zu einfach, sich jetzt zu sagen, warum kann es nicht einfach wie in der Realität sein? Also natürlich braucht man eine gewisse Dramaturgie und wir kommen, glaube ich, auch später noch auf ein Beispiel zu sprechen, was zum Beispiel für mich eine sehr gute Balance zwischen Dramaturgie und dem Gefühl wirklicher Polizeiarbeit vermittelt. Aber trotzdem finde ich, dass diese Strukturen, also für mich als Zuschauer funktioniert das irgendwie nicht, wenn die sich so vor mir ausbreiten, so offensichtlich. Also zum Beispiel fragen wir uns ja immer, wie macht es Spaß, da mitzurätseln, wenn du weißt, in Folge 4 von 8, der Typ, dem wir jetzt die ganze Folge folgen, wird ja eh nicht der Täter sein, weil sonst hätten wir ihn ja nicht jetzt in der 4. Folge im Fokus.
Und dann noch 4 Folgen nach Betrachtung.
Was würde dann noch 4 Folgen erzählt werden? Ja. Also für mich ist so ein...
Es gibt ja nichts Unverdächtigeres, als in Folge 1, 2, 3 oder 4 verdächtigt zu werden.
Damit also da weiß bist man du quasi schon, der weiß auch
eine komplett weiße Weste.
Und für mich ist es irgendwie kein Zufall, dass ja die Whodunits auch total verbreitet sind, eben in Kinder- und Jugendliteratur und man früher irgendwie 3 Fragezeichen und so dann hoch und runter gelesen hat, weil ich finde, das ist doch ein Spaß, der vergeht, je erfahrener und du in diesem Genre bist. Also die ersten Male, wenn man als Kind sowas liest, ist man halt total geflasht, weil man miträtseln konnte und ist dann super überrascht, dass sich das am Ende enthüllt wahrscheinlich beim ersten Lesen. Und im Lauf der Zeit, man ist doch mit so vielen Konventionen da konfrontiert. Also irgendwie kann ich diese Lust, die da so ganz viele Zuschauer daran empfinden, da so mitzurätseln, voll schwer nachvollziehen, weil gerade die Leute gucken ja auch super viele Krimis. Also die kennen doch noch viel mehr von diesen Tricks und...
Wir gucken ja gar nicht so viele.
Ja, wir gucken nicht so viele. Also die kennen sich wahrscheinlich ja da noch besser aus mit den Kniffen. Und
wobei man da jetzt nochmal entschuldigend sagen muss, also das hat man uns ja dann auch bei dem Soko-Gespräch erklärt, diese Sachen, und da zählt Tatort meistens auch dazu. Tatort ist ja vielseitig, da kommen wir gleich auch noch zu. Es ist ja nicht so, dass jetzt ein Verdächtiger nach dem anderen abgehandelt wird und der Letzte, der übrig ist, ist es halt.
Ja.
Sondern es ist so, die präsentieren einem 3 Verdächtige und dann am Ende wird halt einer von den 3 ist es dann.
Ja,
halt.
Das wird dann schon aber parallel.
Das Argument
geführt.
Würde ich trotzdem bestärken oder bestätigen, was du sagst. Ich empfinde da jetzt auch keine ganz große Lust mitzurätseln, weil es ist am Ende auch eigentlich arbiträr, wer es ist. Weil es könnte jeder von den 3 gewesen sein. Und einer ist es halt. Aber es ist ja nicht so, dass jetzt einer von den 3 es ist, weil man da jetzt eine höhere Evidenz oder der das bessere Motiv ist, ist halt einfach einer von den 3. Und es ist ja meistens sogar der eher überraschend dann derjenige ist. Also insofern ist es meistens eben genau nicht der das beste Motiv hat. Zumindest das zu dem Zeitpunkt bekannt ist. Also es ist irgendwie so ein bisschen, als würde man 3 präsentieren und dann hat man halt per Zufall entschieden, wer der Täter ist. Und das findet jetzt ein großes Teil des Publikums super interessant. da die richtige Lösung zu raten oder so.
Ja, die hatten das ja auch so ein bisschen erzählt, 3 gleichwertige Spuren, da hat man auch eigentlich keine Zeit dafür, aber man soll schon aufpassen, dass zumindest 2 in der engeren Auswahl sind.
Das war schon interessant.
Ja, und auf der anderen Seite möchte ich aber trotzdem noch sagen, jetzt so ständig so Fälle zu sehen, die sich halt nicht auflösen, das würde einem, glaube ich, auch nicht gefallen. Ich sag nur, das weiße Band oder so, das war zwar total cool irgendwie, aber...
Bis heute sind Leute schockiert von
dem Film. Das ist schon was sehr, sehr Unbefriedigendes und sowas würde sich doch auch irgendwie abnutzen. Also man möchte schon am Ende irgendwie eine Lösung, aber ich glaube, also für mich muss ein guter Krimi einfach immer in Verbindung mit einer anderen Thematik stehen und muss mir irgendwie mehr erzählen. Und da können wir ja vielleicht mal... zu unserem zweiten.
Ja, wir gehen jetzt zum zweiten weiter. Ich möchte aber noch eins anfügen. Ich würde mich ja auch mehr dafür interessieren und miträtseln oder ich sag mal mitbangen, wenn ich denn wüsste, dass die Option, dass es ungelöst bleibt, mehr im Raum steht. Aber da, wenn man Konventionen von Kriminalgeschichten kennt, weiß man, es ist wirklich super die Ausnahme, dass ein Fall ungelöst bleibt. Aber das ist ja bei einem echten Kriminalfall eben auch genau die Spannung, die es ausmacht. Es könnte sein, dass er gelöst wird. Es könnte sein, dass er ungelöst bleibt. Es ist beides möglich und das habe ich halt bei einer fiktionalen Geschichte eigentlich nicht das Gefühl, dass es als Option im Raum steht, weil dann könnte ich auch vielleicht mich mehr freuen, wenn der Täter am Ende gefunden wird, wenn ich wüsste, ja, ich habe aber auch vor 2 Wochen einen Film gesehen, da ist es am Ende nicht aufgelöst worden, also freue ich mich jetzt oder ich bange, während ich das gucke, dass es vielleicht ungelöst bleiben könnte.
Ja, und so ist es, finde ich, bei Unbelievable. In Unbelievable hat man die ganze Zeit das Gefühl, dass die ja gegen die Option, dass sie den Fall lösen, anermitteln. Also ganz anders als im Whodunit oder in einem vielleicht simpler gestrickten Krimi, wo es einfach nur darum geht, ja, wer war das, hatte ich bei dieser Serie, auch weil es halt eine Miniserie ist, wirklich das Gefühl, oh Gott, vielleicht werden sie es am Ende gar nicht lösen. Das ist auf jeden Fall eine reale Option.
We're on the scene of a violent attack. Police say a masked assailant broke in while the victim was sleeping.
He said you need to be more protective of yourself.
Black mask, bindings, early morning attacks.
I think he's done this before.
Aurora, 18 months ago.
Intruder, black mask, backpack, tied her up, took photos.
To date, has not been caught.
You see the pattern.
There's a rape, new evidence, new leads, and then one by one, they dry up until he hits again.
This one, they're figuring out on their own.
What if he knows stations don't talk to each other? As long as he only hits once in each town?
You could have detectives from 8 different departments investigating 8 identical rapes with no clue. They're all chasing the same guy.
Victims are all over the map. Old, young, different races, so he doesn't have a type.
Sure he does, women who live alone.
This guy is out there, preying on the most vulnerable women he can find. Where is the outrage?
This is not something people get over, this is something they carry with them forever.
Even with people that you can trust, if the truth is inconvenient, they don't believe it.
Unbelievable ist auch auf einem realen Fall basierende Geschichte. Wie gesagt, eine abgeschlossene Serie, die sich um einen Serienvergewaltiger dreht oder den Fall eines Serienvergewaltigers, der sich aber über mehrere Bundesstaaten erstreckt und ja, sowohl einiges über die Ermittlung von Vergewaltigungsfällen. Ich sag mal, wie werden Opfer behandelt, ernst genommen? Wie werden solche Fälle überhaupt ermittelt? Aber eben auch sehr um die Schwierigkeiten. Was, wenn das außerhalb unseres Bundesstaats passiert? Wie können überhaupt dann verschiedene Ermittlungsergebnisse, die sich vielleicht über Jahre und verschiedene Orte erstrecken, zusammen kombiniert werden? Wie fällt überhaupt auf, wenn da ein Serientäter am Werk ist?
Ja, unbelievable. Ich finde, das hat ja auch so einen interessanten feministischen Ansatz. Also,
ja, das ist total der große Aspekt. Da sind übrigens auch super viele Frauen in Creator- und Producer-Positionen und so. Und das spürt man total.
Es sind ja zwei weibliche Ermittler auch, die. Und was mich halt wirklich total mitgenommen hat bei dieser Serie, ist, also einerseits erzählen die auch sehr gut, das heißt gut, aber einprägsam, auch was diese Vergewaltigung mit den Opfern machen. Ja. Also auch sehr stil- und würdevoll irgendwie, ohne die jetzt
Und auch so pointiert. Ja. Es nimmt jetzt nicht so großen Raum ein, aber die einzelnen Szenen sind auch so auf dem Punkt, dass du das sofort nachvollziehen kannst.
Und was mir daraus auch sehr gefallen hat, ist, diese beiden Ermittlerinnen haben eine sehr große Last zu tragen, diesen Fall aufzuklären, weil sie sich so, das kommt ja im Trailer auch so ein bisschen raus, die fühlen, das ist jetzt ihre Verantwortung, dass diesen Frauen der Täter präsentiert wird, also dass der zu seiner Gerechtigkeit gezogen wird. Und diese Herausforderung, der sie stellen, steht dann entgegen, dass man die ganze Serie über nicht weiß, ob sie es schaffen werden oder nicht. Und es geht nicht darum, wer war der Täter, sondern es geht eigentlich darum, finden sie den Täter oder finden sie keinen. Und das macht es halt irgendwie beim Zuschauen, obwohl eigentlich das ganze Sujet ähnlich ist. Ja, man sieht Polizisten, die ermitteln, Polizistinnen auch zum großen Teil, die Dinge ermitteln. Das ist sehr ähnlich wie bei diesen klassischen Krimis, die wir halt kennen. Und trotzdem ist man emotional so viel mehr dabei und auch so viel mehr zwischen Hoffen und Fürchten hin und her gerissen, ob sie es jetzt schaffen werden oder nicht. Obwohl die Grundbestandteile der Suppe eigentlich die gleichen sind. So.
Ja, ist auch interessant, wenn man die Figuren der Ermittler anschaut. Die sind jetzt eigentlich gar nicht so speziell. Also bei Broadchurch hat man ja dann auch wieder so einen total kaputten Typ, der sein letzter Fall folgt ihn bis ins Grab und er ist mit den Nerven am Ende und krank und bricht zusammen und weiß nicht was. Und hier, es gelingt ihnen wirklich, so sehr authentische Figuren und ja, so eine Solidarität zwischen Frauen zu erzählen, dass man da total dabei ist. Und wie die eben auch gegen diese Voraussetzungen des Systems kämpfen müssen.
Ja, und was auch sehr interessant ist, die geben sich auch viel Mühe, ich sag mal, diese strukturellen Dinge mitzuerzählen. Also dieses, okay, die haben halt als Ermittler nur eine bestimmte Zeit diese Ressourcen zur Verfügung.
Genau.
Und wenn sie bis dahin keine guten Spuren haben, dann wird da irgendwann ein Strich drunter gemacht, weil auch nicht unbegrenzt Zeit, Mittel, Geld zur Verfügung steht. Und dann müssen sie weitermachen mit irgendwas anderem. So. Ja. Und die sagen es im Trailer ja auch, diese Spuren trocknen aus. Wenn wir nichts Neues finden, dann werden die austrocknen und dann wird
immer unwahrscheinlicher, den Fall zu lösen. Und die kämpfen da um jede Woche oder jeden Tag der Beschattung, den sie machen dürfen. Ja. Und wo die sagen, okay, dann brauchen wir noch mal so und so viele Teams. Es kostet wirklich Geld und es gibt neue Fälle und keine Ahnung. Und ja, die fighten dann bis zuletzt, dass sie an dem Fall weiterarbeiten können.
Und das, finde ich, ist dann zum Beispiel, wenn man es jetzt mit unserem, das deutschen liebstes Fernsehstück, dem Tatort eben vergleichen. Tatorte sind, wie gesagt, sehr unterschiedlich, da gibt es auch alles Mögliche. Aber die Tatort-Redaktion hat ja selbst vor 3 Jahren gesagt, sie wollen 80% klassische Ermittlerstücke haben und nur 20% anderweitige Tatorte.
Deswegen dürfen wir uns trotzdem darüber lästern, obwohl wir gesagt haben, wir lästern heute nicht über Deutschland.
Und deswegen dürfen wir auch sagen, es gibt einen typischen Tatort, weil sie selbst haben ja jetzt befohlen, dass es 80% typische Tatorte geben muss. Also das ist halt da zum Beispiel, finde ich, so was ich sehe vom Tatort, ich bin jetzt auch kein super Experte, aber komplett abwesend. Also diese Frage, dass die Ermittler nur eine bestimmte Menge an Ressourcen haben, um so einen Fall zu lösen und sich immer auch mit dem System auseinandersetzen müssen, für neue Ressourcen werben müssen, ihre Chefs überzeugen müssen, dass sie halt jetzt, was weiß ich, die Beschattung verlängern können, dass sie irgendwelche Spezialisten bekommen können, dass sie auch selbst länger an diesem Fall arbeiten können. Da hat man ja sehr viel mehr das Gefühl, das ist der Fall, ihr seid ihr beiden und wir warten so lange, bis alles gelöst ist. Und es wird ja am Ende auch gelöst sein, da sind wir uns sowieso alle sicher. Deswegen hat das irgendwie so eine gewisse, das hat so eine Relaxedheit oft, finde ich so, ne?
Ja, Wobei vielleicht das auch eine andere Herangehensweise ist, weil wahrscheinlich in Münster ein Mordfall einfach auch noch was Spektakuläreres ist als in L.A. oder New York. Also da sind die Ermittler ja einfach auch wahrscheinlich
aber so spektakulär kann sie nicht sein, wenn jede Woche, wieder ein bisschen. Nee, ich meine, das ist ja mal, ja, ich frage das ja, ich frage das jetzt nicht nach dem, im Sinne von einem Realismus. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, dass in Münster Leute umgebracht werden. Das interessiert mich auch nicht. Sondern was ich frage ist, würde das der Geschichte und den erzählten Geschichten einen Mehrwert verleihen, wenn die Ermittler diese Hürden zusätzlich zu nehmen hätten? Und ich könnte mir vorstellen, dass es so wäre. Oder wir können zumindest konstatieren, dass es kein Teil der Erzählung und des Tatorts normalerweise ist.
Ja, also ich glaube, das ist ja zum Beispiel ein Konflikt, der sehr stark auf der Seite der Ermittler liegt. Und im Tatort ist es ja so, die Ermittler haben ja eigentlich eher so die Zuschauerposition und führen so durch diese Fälle so moderatorenmäßig durch. Ja, ja. Aber die sind nicht so die emotionalen Hauptfiguren der einzelnen Folgen, sondern da gibt es dann immer eine Episodenhauptrolle, die so das emotionale Problem transportiert. Das sieht man ja auch, wenn man jetzt sich so die alten Tatort-Teams anschaut, weil das sich auch ein bisschen im Laufe der Zeit jetzt gewandelt hat. Aber ich meine, die aus München oder Köln oder so, das sind ja wirklich super Normalos, die da ermitteln. Früher gab es, glaube ich, gar keine Szenen so zu Privatleben der Ermittler.
Die hatten teilweise nicht mal so einen Namen.
Ja.
Oder keine Vornamen oder so, nur Nachnamen. Oder so.
Genau, und dass es jetzt so gebrochene Persönlichkeiten sind, ist neu. Aber ich finde, ja, sowas wie Unbelievable zeigt ja auch, dass man das auch sehr gut nebeneinander erzählen kann, also das Schicksal der Opfer und dann aber auch die Konflikte, mit denen eben die Ermittler zu kämpfen haben.
Also das ist jetzt ein Ausschnitt aus, ich habe einfach mal was relativ Beliebiges rausgenommen. Es ist aus dem allerbeliebtesten Münster-Tatort und wir hören uns eine kleine Szene an, die wir dann eben mit der Unbelievable-Szene vergleichen wollen.
Bei Giftmorden sind statistisch 90% der Täter weiblich.
Also Frau Klemm, nicht mal ihre Lieblingsfeindin Ungewitter wird sie ernsthaft als Mörderin verdächtigen.
Naja, die erste Frage bei einem Verdacht auf Mord ist natürlich immer, gibt es jemanden, der vom Tod des Opfers profitiert?
Was wollen Sie damit sagen?
Deshalb habe ich mich mal mit dem Rechtsanwalt von Frau Merkens in Verbindung gesetzt und der war so freundlich, mir den Entwurf eines Testaments zukommen zu lassen, das er noch vor wenigen Tagen mit Frau Merkens gemeinsam aufgesetzt hatte.
Ja, aber Entwurf, das heißt ja nicht, dass das rechtskräftig ist.
Ja.
Nur eigenständig und von Hand geschrieben ist ein letzter Wille gültig.
Ja, ein solches Exemplar existiert wohl auch. Laut Aussage des Rechtsanwalts hatte sie dieses in ihrer Wohnung verwahrt. Aber selbst nach gründlichster Untersuchung der KTU haben wir dieses Testament nicht finden können. Aber der Inhalt ist mit wenigen Sätzen umrissen. Den Löwenanteil des Vermögens vermacht sie dem hiesigen Zoo.
Ja, das wundert mich jetzt nicht.
Das ist nicht wahr.
Was denn?
Den Katzen wird hier ein lebenslanges Wohnrecht in der Wohnung und Unterhalt zugesprochen.
Eine klassische sogenannte Kommissariatsszene.
Ich kann irgendwie schon abgeschaltet währenddessen, aber ja, Katzen, okay.
Da ist der Tatort ja voll von, ungefähr 30% muss ja im Kommissariat spielen, aus produktionellen Gründen. Und die Kommissariatsszenen sind ja typischerweise die, wo dann nochmal das Ermittelte nochmal aufbereitet wird und nochmal besprochen wird, damit man weiß, wo gerade die Ermittlungen stehen. Und wir können vielleicht jetzt direkt in die entsprechende Szene von Unbelievable und dann diskutieren wir das zusammen.
Beautiful. Thanks. Okay, so, this cop angle, going off what we know, knowledge of police procedure, travel history and language skills of someone in the military. This is a list of all current and former cops who sought a military credit when applying for the job in the last 10 years.
It's a lot of names.
How'd you get all those departments to release their military records?
I told them I was putting together a Veterans Day honors list. Anyway, yeah, it's a lot of names. So how do we narrow them down? Let's start with the obvious. Priors. Have any of these guys been arrested for sexual assault? Answer, yes. 8 of them. Here are their mugshots. We can eliminate based on age, race, and physical description.
Delbert Karp. Could that be our guy?
Not unless our assaults happened within the walls of Arkansas Valley Prison, where Mr. Karp is serving 11 years for sexual assault on a child, class 3.
I looked up correlations between rapes and other crimes. Turns out 37% of rapists also end up with a domestic disturbance arrest.
Really?
Yep. So maybe we look at domestic violence arrests in these guys, try to thin the list that way.
No, you know as well as I do, a cop hits his girl, someone finds out. More often than not, a complaint like that ends up in internal affairs, not arrest.
Right. So the information we need is in their IA file, which we are never going to get to see.
What if I said I was putting together a wife beater's honors list? Think they'd buy that?
Ja, was mich halt interessiert, und da können wir unsere beiden Szenen auch miteinander vergleichen, die wir hier sehen, ist halt die Frage, so wie wird halt Polizeiarbeit so dargestellt? Mhm. Also worin besteht eigentlich der Spaß für den Zuschauer? Besteht der Spaß darin, dass ich so Profis zuschaue? Also so ein bisschen wie, was weiß ich, wenn ich beim Skispringen zugucke, wo ich irgendwie nur so die ganze Zeit so staune, dass Leute das können. Und so geht es mir bei Unbelievable halt auch ein Stück weit, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, so krass, das sind voll die Profis, die können was ich nicht kann. PS, das erwarte ich eigentlich auch von Polizei, weil wenn die genauso gut wären wie ich selber, dann könnte ich auch
am Ende traurig.
Ja, da würde nicht so viel bei rumkommen wahrscheinlich. Also das ist der Spaß sozusagen darin, dass ich so Profis zugucke und so staune? Oder ist der Spaß darin, dass ich eigentlich so die ganze Zeit mitraten kann? Was ja bedeutet, dass ich eigentlich auf dem gleichen Wissensstand sein muss, wie die Ermittler selbst auch sind. Und diese Tatortszene für mich, die ist jetzt relativ wahllos rausgegriffen, aber die zeigt das für mich eigentlich total. Es sind doch keine Figuren, denen ich glaubwürdig abnehmen soll, dass die seit 15 Jahren im kriminalistischen Geschäft sind.
Der eine nochmal erklärt, dass es für einen Mord auch immer ein Motiv gibt.
Genau. Und der Nächste oder die Nächste erklärt dann so, ja, ein Testament ist halt nur dann rechtskräftig, wenn es auch unterschrieben, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber irgendwie hat man doch so das Gefühl, da reden halt Leute miteinander, als wäre der Zuschauer die ganze Zeit mit im Raum.
Mhm.
Also als wäre das irgendwie so, das ist ja auch so, früher gab es auch immer diese klassischen Setups bei so Expertenfilmen, Twister oder sowas, ein gutes Beispiel dafür. Da waren dann immer so Tornado-Wissenschaftler unterwegs und dann hatten die aber so eine neue Person dabei, der sie die ganze Zeit das so erklären konnten, was sie irgendwie jetzt gerade alles so rausfinden,
ja,
damit der Zuschauer das irgendwie so mitbekommt. Als wäre diese Zuschauer, der Zuschauer als Person mit im Raum irgendwie, und als würde man die ganze Zeit wie mit einem Auge so zu ihm und so, ja, als wäre das der Praktikant, damit er das jetzt mal lernen kann.
Ja, auch die Ideen, die haben, also jetzt auch nochmal das mit der die Schuhgröße oder so. Das sind wirklich Sachen, die kommen die ganze Zeit bei TKKG oder so. Das wären so Ideen, die man in so einem Kinderheft selber hat oder Mickey Mouse. So, ja, man guckt, welche Schuhgröße die Fußspuren am Tatort haben oder so. Und in realen Fällen sieht man dann, keine Ahnung, die untersuchen irgendwelche Kleidungsfasern und finden da irgendwelche Pollen und dann denken die an irgendwelche Gartenarbeiten, die sie dann notiert haben. Auf die Idee würde man jetzt als normaler Typ ja nicht kommen.
Ja, bei der Unbelievable-Szene sehen wir auch, das ist ja scheinbar auch in Amerika verbreiteter als bei uns, wie die ja auch mit so einem psychologischen Profiling arbeiten. Also das ist zum Beispiel auch was, was wir beim Tatort überhaupt nicht kennen. Beim Tatort ermitteln die halt echt immer so super klassisch wie so Sherlock Holmes mit der Lupe. So, okay, was sind jetzt, hier ist irgendwie noch ein Quittungsbeleg von der vom Laden.
Ja, und die dackeln so darum, wer war der Nachbar, wen kannte er aus seinem Sportverein und so, aber dass man da wirklich im Computer
die bei Profile durchgeht. Haben die ja jetzt irgendwie Profile und die haben irgendwie hunderte Treffer, die irgendwie darauf zutreffen. Und jetzt müssen sie versuchen anzunehmen, okay, jetzt kombinieren wir das mal mit zum Beispiel gemeldeter häuslicher Gewalt, wo du so merkst, da kommt ein Normalo jetzt nicht drauf. Ja. Und dann sagen die so, okay, wir müssen gleichzeitig davon ausgehen, sie wollen ja gegen einen Polizisten oder gegen einen Militärangehörigen ermitteln, so weit sind sie zu dem Zeitpunkt schon. Und dann wissen sie aber auch so, ja, viele Fälle von häuslicher Gewalt, wenn der Täter ein Polizist ist, landen gar nicht vor der richtigen Justiz, sondern irgendwie bei der Innenrevision. Deswegen werden wir da auf unser Computersystem jetzt keinen Zugriff haben. Wir müssen irgendwie an die Berufsakten, also an die Polizeiakten rankommen. Darum geht es ja im Wesentlichen in dieser Szene. Da merkst du aber, das sind alles Sachen, die würde ich jetzt als Normalo niemals wissen und könnt ihr auch nicht einschätzen. Also mir würde ja vielleicht noch einfallen, das in den Computer einzutippen, das jetzt damit zu korrelieren. Aber gleichzeitig das Wissen zu haben, dass Polizeiangehörige oftmals gar nicht vor Gericht landen, wenn die häusliche Gewalt verübt haben, da kann man als Zuschauer nur davor sitzen und in Anführungsstrichen zuhören oder staunen oder sowas. Mhm. Ja.
Das ist ja auch total interessant, dann sowas zu erfahren, während man halt, ja, wenn man im Tatort immer auf demselben Wissensstand ist, wie die Ermittler halt eher selber, dann ja, als Zuschauer wahrscheinlich das Hochgefühl vermittelt haben soll, ja, die Idee hatte ich auch.
Das habe ich schon die ganze Zeit vermutet. Ja, also die Frage ist ja, vielleicht kann man das so konstatieren, das soll jetzt auch nicht abwertend klingen. Jeder hat ja seinen eigenen Spaß beim Gucken und das ist auch total okay, aber man kann ja konstatieren, dass diese Kriminalfilme in Deutschland, diese klassischen Krimis, diese klassischen Whodunits, eine simplifizierte Form von Realität darstellen und die Polizeiarbeit, die dort stattfindet, eben im Wesentlichen daraus besteht, sozusagen mit das Mitraten zu ermöglichen, statt echte Profis zu zeigen. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, warum ist das das Konzept, das alle wollen? Weil offensichtlich ist es das. Offensichtlich ist es genau das, von dem die Tatortredaktion ja sagt, davon wollen wir 80% der Filme. Genau so sollen die sein. Warum ist da dieser große Spaß dabei?
Ja, ich glaube, es macht den Leuten Spaß, Rätsel zu lösen. Und ich könnte mir auch so vorstellen, dass das Publikum von Wer wird Millionär und das Publikum vom Mitratetatort sie sehr deckt. Das sind einfach Leute, ja, die Spaß daran haben, Fragen zu beantworten, Rätsel zu lösen und auch
ein bisschen
das
auch
schöne
Lob dafür
Gefühl
zu
haben, ja, dass es dann auch gelöst ist. Ja. Weil es ist auch beängstigend. Ich meine, wenn die jetzt da online fahnden, wer könnte der Täter sein? Dann sehen die einfach eine komplette Seite mit Gesichtern von irgendwelchen Leuten, die nicht kennen. Und die wissen, die laufen hier irgendwo in unserem riesigen Land rum.
Jeder könnte es sein.
Die könnten es alle gewesen sein.
Und es könnte auch einer gewesen sein, der nicht mal auf dieser Riesenliste ist. Der könnte es auch noch gewesen sein, weil wir nämlich falsche Suchparameter eingegeben haben.
Genau. Wo wir dann gar keine Listen von haben. Und das ist natürlich schon eine viel beängstigendere Vorstellung, als zu wissen, okay, wenn es nicht der Sporttrainer war, dann war es halt der Nachbar.
Kann es nur noch der Nachbar gewesen sein, weil sonst gibt es keinen
mehr. Und dann kann sich jeder umgucken, wen er so in seinem Bekanntenkreis hat und schon mal ausschließen, dass er selber in Gefahr ist oder so.
Also würdest du sagen, dass der Tatort und so die deutsche Krimikultur so einen sozialen Nutzen hat im Sinne von so einer Zuschauerberuhigung?
Na, es ist ja kein Wunder, dass der Tatort sonntags kommt. Das ist ja, ja, der Ausklang zum Wochenende und wieder beruhigt in die neue Woche starten. Und ich meine, es gibt ja auch genug Probleme. Und es gibt ja dann auch immer diese Wechselwirkungen. Also aktuell in diesen Krisenzeiten ist wahrscheinlich das Verlangen nach so einer bisschen einfacher gestrickten Welt mit Happy End bestimmt auch größer. Also das kann ich auch teilweise nachvollziehen.
Wobei hier wahrscheinlich die Fernsehredaktion und auch viele Zuschauer widersprechen würden. Die würden ja sagen, dass am Sonntag der Tatort das harte Programm ist, weil das Programm für die, die einen entspannten Sonntag haben wollen, ist ja zum Beispiel der Rosamunde Pilcher, der doch auch sonntags dann dagegen läuft, also das ZDF-Herzkino. Da sind ja dann die zu finden, die eigentlich, also eigentlich beim Tatort sind ja eher die
Ja, das glaube ich aber nicht. Trotzdem, also das Krimi-Genre ist irgendwie kein verunsicherndes Genre, finde ich. Das steht ja ganz klar dem Thriller gegenüber, wo die Beunruhigung eines der Hauptziele ist. Und ja, der Krimi mit diesem schematischen Ablauf und mit diesem Abschluss, den es immer hat, ist für mich das Gegenteil davon. Also das wiegt einen schon sehr in Sicherheit.
Also Herzkino, aber für Leute, die halt mehr mit so Knarren Sachen sehen wollen als mit Pferden und Schiffen.
Vielleicht.
Naja, es ist ja interessant, weil die Redaktion ja ganz oft in den Gesprächen mit uns in diesen Podiumssitzungen und so an den Filmhochschulen nennen ja dann immer auch den Tatort als ihr junges Programm. Also die sagen ja dann immer, wenn sie dann den Vorwurf bekommen, wir machen kein Programm für, nicht nur Programm für Ältere, wir machen ja auch den Tatort und den schauen ja auch sehr viele Junge. Weil man sich ja schon auch so die Frage stellen könnte, ist das denn eigentlich noch zeitgemäß? Oder ist das eigentlich auch sowas, was sich wieder mal damit spiegelt, dass das Publikum vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen so alt ist, im Schnitt? Und wollen die Jungen vielleicht, die Jüngeren, finden die sich bei sowas wie bei Unbelievable oder vielleicht auch bei Geheimnis des Totenwaldes dann doch auch mehr wieder?
Ich weiß nicht, also ich finde Tatort ist jetzt überhaupt kein Format, was ich jetzt verbannen wollen würde aus dem Fernsehen. Ich finde total okay, dass es Tatort gibt und Tatort war ja auch schon öfter Experimentierfeld oder hat auch interessante Folgen. Ich meine, da gibt es ja schon eine Bandbreite davon. Und ja, ich kenne jetzt persönlich nicht so viele in unserem Alter, aber ich glaube, für viele ist es schon, ja, vielleicht auch als Wochenabschluss oder so, dass man das schaut und das ist noch so ein gewissen, ja, wie ich schaue mir zusammen Fußballspiel an oder so, auch so ein Gemeinschaftsding bei manchen war. Oder es gibt doch auch voll viele von diesen Tatortkneipen und so, wo man das irgendwie schon auch so als Social Event sich anguckt, aber ich weiß jetzt nicht, ob Leute in unserem Alter jetzt so gebannt davon sind, wie wenn sie jetzt an Unbelievable gucken. Man ist halt in diesen Krimi-Thriller-Geschichten schon auch sehr verwöhnt. Da gibt es einfach sehr viele gute, gerade Miniserien. Mhm. Vielleicht ist halt auch dieses unendliche Format nichts, was dem Ganzen so gut tut, irgendwie.
Er ist einerseits unendlich und andererseits aber in seinem eigenen Film auch so ganz begrenzt. Also diese klare 90-Minuten-Dramaturgie. Ja, ja.
Aber du warst, also außer wenn es jetzt schon wieder groß angekündigt wird, diesmal wird die Mitarbeiterin sterben, es sind ja voll viele Aspekte, die das spannend machen könnten, wie zum Beispiel könnte dem Ermittler was zustoßen, das ist schon mal ausgeschlossen. Mhm. Weil du weißt halt, die haben ihre Verträge schon verlängert. Aber bei Unbelievable hätte es ja gut sein können, dass jetzt da auch irgendjemand von den Ermittlern in Gefahr ist oder da kann ja alles passieren, wenn es eine Miniserie ist.
Also ich zum Beispiel lese dann auch ganz oft, ich habe zum Beispiel einen Tatort auf dem Filmfestival gesehen in Ludwigshafen letztes Jahr, der formal irgendwie diesen Tatort-Richtlinien entspricht, aber eigentlich von seinem ganzen, inneren Funktionieren total umgedreht war. Weil da ging es eben um einen Polizisten, der so eine Art Rachemord zu Beginn gemacht hat und als allererstes sagt er am Anfang, ja, ich war's und ich will dafür bestraft werden. Und die Ermittler versuchen die ganze Zeit jetzt aufzuklären, warum hat er das gemacht und es ihm auszureden, dieses Geständnis aufrechtzuerhalten. Und am Ende geht er dafür halt in Haft. Und es geht halt den ganzen Film über die Fragen nach Verantwortung, auch was Polizei eben kann, nach Selbstjustiz. Also es war eine total interessante Aufarbeitung dieses Themas. Mhm. Und dann siehst du aber gleichzeitig, dass über solche Filme super drüber gehetzt wird dann auch wieder und die Leute ganz laut schreien so, ja, das ist denen, also dieser Film ist, glaube ich, nicht so gut weggekommen, weil dem halt so vorgeworfen wurde, dass er eben genau das irgendwie so anders macht. Und das macht es natürlich für uns Kreative auch super schwierig, dass man irgendwie so das Gefühl hat, ja, wenn ja eigentlich alle nur genau das wieder wollen, was sie schon die ganze Zeit auch gesehen haben, warum sollte man dann selbst das als einziger anders machen wollen? Das macht ja eigentlich auch gar keinen Sinn. Man macht das ja nicht nur für sich selber oder so, irgendwie diese Filme. Also scheinbar wollen das alle. Die Auftraggeber wollen es ja auch, dass es so ist offensichtlich, sonst hätten sie ja ihre Tatort-Doktrin nicht so rausgegeben. Mhm. Wer sind wir eigentlich die ganze Zeit, das irgendwie jetzt ändern zu wollen? Also,
aber warum? Wenn du so darüber erzählst, dann klingt das für mich halt total spannend, weil das ja auch was ist, was sich rund um diesen Fall und daraus irgendwie so ergibt und dann auch wieder ähnlich ist wie in Unbelievable, wo die Konflikte der Figuren, mit denen wir konfrontiert sind, eben um diesen Fall gestrickt sind. Also mich nervt es dann eher, wenn so jede Tatortfolge befasst sich mit irgendeinem gesellschaftlichen Problem.
Ja, das gehört ja auch mit zu diesem synthetischen Aufbau.
Ja.
Das passt dann mit dazu, dass man dann danach noch die passende
das wird jetzt
37 Grad Folge 90, oder die Anne Will Talk ja. noch anschließen kann, weil es halt jetzt um Menschenhandel, Organklau oder was auch immer geht.
Ja, ja, und dann halt gleichzeitig aber, dass es so an das Format gebunden ist. Ja, Organhandel jetzt mal in 90 Minuten aufbereitet.
Go.
Here we ja. go, ja. Mhm. Das ist, glaube ich, was mich jetzt am Tatort ermüdet.
Naja, man kann ja davon darauf hoffen, ich finde jetzt zum Beispiel sowas wie Geheimnis des Totenwaldes, haben wir jetzt irgendwie schon so oft gelobt auch. Das zeigt ja, dass es auch Kräfte im Fernsehen gibt, die auch andere Dinge machen wollen. Und das Interessante ist, es ist auch sehr erfolgreich gewesen. Also das gibt ja Mut, dass sich solche Sachen auch weiter verbreiten. Und ich bin eigentlich deiner Meinung, ich bin auch nicht dafür, dass man den Tatort streicht. Der Tatort ist irgendwie, den wollen so viele Leute sehen, der ist ja eben auch ein Pfund, den das Öffentlich-Rechtliche hat, um überhaupt seine Existenz auch weiterhin zu rechtfertigen. Und es bietet ja auch immer wieder die Möglichkeit, da drin auch filmisch gute Sachen zu machen. Aber es wäre halt ganz schön, wenn der Tatort nicht von den Öffentlich-Rechtlichen selbst als das Flaggschiff der Innovation gefeiert wird, wie sie es nämlich oft tun. Und das ist unser Programm für die Jungen, weil das ist es wirklich nicht. Also es gibt auch möglicherweise auch viele Junge, die es gucken. Aber innovativ ist es meistens nicht. Also wie gesagt, da muss man eher in diese Richtung wie vom Totenwald oder sowas gucken und versuchen, solche Sachen weiter zu treiben.
Ja, bei Totenwald geht es ja auch sehr stark um das Thema, wie kann ein so ein Fall so ein ganzes Leben verfolgen? Wie gehe ich da als Ermittler auch menschlich damit um, wenn ich da einfach total an meine Grenzen stoße? Und es ist irgendwie interessant, dass jetzt alle Sachen, die wir loben, die sind, die auf realen Fällen basieren. Also scheinbar ist die Realität doch interessanter.
Ja, das hilft doch, ja.
So, als das, was die Drehbuchautoren sich immer an Ermittlungen ausdenken. Und da möchte ich auch nochmal an Ayuda erinnern, dass wir ja damals auch so mal einen Tag, glaube ich, drüber geredet haben, wie könnte er jetzt noch ermitteln, der Polizist, uns da außer Befragung auch nicht so allzu viel eingefallen.
Das sind uns drei Sachen eingefallen. Befragung, heimliches Abhören und Foltern. Foltern haben wir weggelassen, wir haben nur die anderen beiden.
Ja, Gott sei Dank. Ja. Aber ich meine auch diese ganzen True Crime Podcasts und so weiter, das ist ja so in zur Zeit und ja, dieses, das ist vielleicht auch was von unserer Generation, dass man sich auch gerne mit diesem realen Grusel irgendwie befassen möchte. Aber was kann man daraus mitnehmen, jetzt so selber als Kreativer? Wahrscheinlich, dass Recherche in dem Genre total das A und O wäre. Mhm. Also das merken wir ja auch selber, wenn wir in unseren Geschichten so Ermittlungssachen haben. Also es lohnt sich einfach total in dem Fall zu fragen, wie wirklich Ermittler da vorgehen, weil das einfach immer viel spannendere Ideen sind, als einem jetzt selber irgendwie in den Kopf kommt, weil das basiert ja eben auf irgendwelchen Klischees oder ja, total simplen Ideen, die man da wahrscheinlich selber hätte, wenn man jetzt sowas ermitteln müsste.
Ja, zum Abschluss würden wir gerne noch vielleicht kurz noch auf einen Klassiker eingehen, der uns ja auch immer sehr geprägt hat. Und der eine oder andere wird es noch erkennen. Ja, es handelt sich natürlich.
Da wollte ich noch die Musik einspielen, oder was? Okay, gut.
Das schneide ich dann nachher so, dass sich das so ausfällt. The Shield. Von 2000.
Oh Gott, oh Gott.
Ich bin nochmal rausgesucht. Das ist nämlich schon ziemlich alt. Die ersten Folgen sind nämlich sogar noch in 4:9.
Ach nee, 4:3, ja, genau.
16:9, du bist ja kann ich für eine moderne Sorte von 2002 bis 2008. Ist schon ziemlich krass, dass das so alt ist. Also, selbst als wir das dann scheinbar zum ersten Mal geguckt haben, war das scheinbar auch schon alt. The Shield. Gesetz der Gewalt ist eigentlich auch so eine Sache, finde ich, die ich mir eigentlich niemals angeguckt hätte, aus irgendwelchen Gründen. Also mich hat das irgendwie nie angesprochen.
Ja, man dachte, es ist halt eins von ganz vielen solcher komischen Halb-Action-Krimi.
Ja, CSI, mit ein bisschen Rumgeknalle noch. Oder? Ist es aber gar nicht. Es ist eine Polizeiserie von Sean Ryan. Wie gesagt, 7 Staffeln, 88 Folgen, 2002 bis 2008. Und war damals wirklich auch ein unfassbarer Gassenhauer, der auch Preise ohne Ende eingesackt hat.
Echt? Hm? Ich habe immer das Gefühl, das kennt fast keiner.
Ja, das ist auch so. Also gerade in Deutschland ist es nicht so super bekannt, aber das ist in Kennerkreisen, wie gesagt, es hat ganz viele Preise bekommen, auch gerade der Hauptdarsteller, der Michael Chiklis, hat super viele Preise gewonnen. Und was daran halt ganz cool ist, ist, ich beschreibe es immer so ein bisschen wie Emergency Room für Polizeiarbeit. Also die Prämisse ist halt so ein bisschen, dass die halt so ein Polizeirevier dort haben, wo die verschiedenen Arten von Polizeiarbeit zusammenkommen. Also wir haben auf der einen Seite die Detectives, was bei denen halt so die Kriminalbeamten sind, die halt so die mittel- bis langfristigen Ermittlungen machen an Mord und sowas. Dann haben die aber gleichzeitig auch die normale Streifenpolizei, die dort auch in demselben Gebäude untergebracht ist. Und dann haben sie das themengebende, wie heißt denn dieses Team? Strike Team. Genau. Das ist nur so eine.
Das gibt es in Deutschland
nicht. Das gibt es, glaube ich, nicht. Das ist so eine neu gegründete Einheit und damit geht die Serie eben auch los, die sich so mit Gangkriminalität und sowas. Das klingt da super interessant.
Da muss man auf den Busch klopfen.
Klingt irgendwie nicht so, als würde es einem gefallen, aber es ist irgendwie trotzdem gut. Und dann gibt es eben auch noch die, so diese Polizeiführungsebene, die auch noch sehr stark miterzählt wird. Also, die ja in Amerika auch
das
so eine gewisse
politische
Implikation haben, weil die sich da teilweise werden die Polizeichefs dann auch gewählt und so, die müssen nicht irgendwie so im Wahlkampf und so auch. Aber diese 4 Ebenen hast du dort eigentlich alle, die da zusammenlaufen und die werden halt auch so komplett alle in jeder Folge erzählt.
Ja.
Und das Beeindruckende an der ganzen Sache, finde ich, ist halt einfach so dieses Tempo, mit dem die da halt so durchgaloppieren durch diese Sachen.
Es ist so deprimierend, wenn man sich selber, wenn man irgendwie so einen Krimi-Fall in seiner Geschichte so noch miterzählt, so echt so ein Abkrebs, so, oh Gott, wie kann man da eine Wendung erzählen? Und die machen dann einfach jede Folge so, jede Szene hat da irgendwie einen Plotpoint oder so.
Ja, und die haben eigentlich auch in jeder Folge, haben sie 2 oder 3 Fälle, die sie gleichzeitig behandeln.
Voll.
Manchmal gibt es auch Fälle, die gehen ein bisschen länger über mehrere Folgen, aber manchmal sind sie nur in einer oft auch nur in einer Folge, weil sie eben diese verschiedenen Polizeiebenen gleichzeitig erzählen, sind die auch ständig an mehreren Fällen gleichzeitig dran. Und dann helfen sie sich teilweise untereinander oder sie müssen auch um Ressourcen untereinander konkurrieren. Ja, die einen wollen dann, was weiß ich, das SWAT-Team haben, die anderen brauchen es aber auch und dann müssen sie da irgendwie miteinander klarkommen und so. Und,
oder die müssen am Computer noch ihre Berichte eingeben, der eine steht da aber noch.
Genau, weil die nur einen Computer haben.
Ja,
ich habe auch eine Szene rausgesucht, die so ein bisschen ähnlich ist wie die, die wir eben auch hatten. Also so eine die Ermittler diskutieren Büroszene über den aktuellen Stand des Falls. Das können Sie mal kurz anhören. Das ist relativ beliebig irgendwas rausgekommen.
Ich habe mir gestern die Wohnungen von 3 Opfern angesehen. Alle mit Fenstern zur Straße. Ich habe versucht reinzusehen. Die Vorhänge waren zu, in allen 3 Fällen.
Ich bin gespannt auf die Pointe.
Ich habe die Opfer erneut befragt. Vor den Überfällen hatten sie alle tagsüber die Vorhänge offen, aber am Abend geschlossen. Also?
Also spioniert er sie tagsüber aus. Arbeitslos?
Wenn er in der Gegend arbeitet, wäre das nicht so auffällig. Kurier, Handwerker, jemand, der nicht auffällt.
Wie läuft's da oben?
Sind Sie einem Verdächtigen näher gekommen oder nur um 2500 ärmer?
Wir brauchen tägliche Streifen in Gebieten potenzieller Angriffe.
Warten Sie damit bis nach der Pressekonferenz.
Ja, ich habe hier meine Notizen für
Nein,
Sie.
Nein, können Sie behalten. Sie werden das machen.
Die Pressekonferenz? Sie machen das doch immer.
Ich muss wieder nach oben zu Tommy.
Ich halte das immer noch für voreilig. Wir sollten wenigstens ein Profil veröffentlichen. Vielleicht kriegen wir ja Tipps.
Wie sieht das Profil aus?
Er ist Single. Oder er hat eine unterwürfige Partnerin, die ihm erlaubt, zu jeder Tages- und Nachtzeit rauszugehen.
Nein, nein, nein. Es reicht mit den Profilen. Sagen Sie einfach, was wir wissen.
Es ist, wie gesagt, jetzt keine besonders aussagekräftige Szene, aber ich fand einfach, was ich hier interessant fand, von dem Ganzen, was die da erzählen, hat man nichts mitbekommen in der Serie. Also es ist so auch so ganz typisch, dass die so reinkommen und dann so Sachen erzählen, die sie halt rausgefunden haben oder so, die hat man aber gar nicht mitbekommen.
Hm.
Und man hechelt denen eigentlich die ganze Zeit nur so hinterher.
Also welche wenn man, Vorhänge, was?
Genau, wenn man das jetzt einen fragt, was hat er da erklärt? So genau weiß ich nicht. Ich merke nur, sie ermitteln und sind irgendwo hinter irgendwas her. Und auch hier in der Szene passieren jetzt auch wieder, konfligieren wieder diese beiden Ebenen, weil das ist der Polizeichef, der jetzt dazukommt. Und es geht jetzt darum, die mussten halt irgendwelches Geld von ihm vorher da beantragen, um da irgendeinen Informanten zu bezahlen. Da fragt er jetzt, wie ist es damit gelaufen? Und dann, ja, okay, machen sie sich bereit für den Press, ihm was, den soll ich mal, nein, du, ja. Ne? Also das hat dann irgendwie auch noch diese organisatorische Ebene, spielt dann da ganz oft auch noch eine Rolle. Und man hatte das Gefühl, eigentlich, dass man die ganze Serie so einen Schritt den hinterher ist. Also die machen Dinge und ich bin gerade noch dabei zu verstehen, was war jetzt da mit den Vorhängen und keine Ahnung, und jetzt sind die schon irgendwie bei diesem Pressetermin und jetzt springt die Situation, springt dann auch jetzt wieder zu dem Strike-Team als nächstes, wo deren Fall weiter erzählt wird. Also ich bin denen die ganze Zeit so hinterher und versuche wie so ein Kläffer, den habhaft zu werden und schaff's irgendwie nicht.
Ja, du würdest im Tatort dann ja wahrscheinlich auch dabei sein, wie die auf die Idee kommen. Aber wir sollten ermitteln, wann er sie beobachtet oder so, dann würdest du Ding-Dong erstmal sehen, wie die zu jedem dieser Bewohner in dieser Straße gehen und mit denen dann reden, wann sie ihre Vorhänge auf oder zu haben oder so. Genau. Und das wird hier mal noch so nebenbei immer gedroppt.
Ja, das ist irgendwie so ein
die
ein
total Standard.
Eine Szene.
Haben auch irgendwelche anderen Leute wahrscheinlich dann wieder ermittelt und nur wieder an sie weitergegeben und so. Ja. Aber ich glaube, es zeigt einfach, dass wir total an diesem Polizeiarbeitsthemen interessiert sind. Ich glaube, wir wollen überhaupt nicht diese Sachen wie, ja, er war noch Alkoholiker oder seine Familie wurde auch bei einem der Verbrechen umgebracht. Oder anscheinend interessieren wir uns nicht so für diese emotionalen Geschichten, die da bei den Opfern passieren, sondern ja.
Wir wollen immer diese Organisation.
Ja,
so.
Genau. Wie schaffe ich das, meinen Chef zu überzeugen, dass ich da jetzt noch die Befragung machen darf oder so. Ja.
Und welchem Mitarbeiter gebe ich jetzt welchen Auftrag, der dann mit welchen Leuten, mit welchem Streifenwagen irgendwie rausfährt. Und
ja, an dieses Konzept angelehnt wurde ja auch in Deutschland damals KDD gemacht. Das war ja auch eine super erfolgreiche deutsche Serie. Und war auch ganz cool.
Kriminaldauerdienst.
Genau, aber wenn man jetzt das Shield kannte, hat man schon gemerkt, dass es schon so ein bisschen auch runtergekocht war. Also die gehen nicht so weit insgesamt wie bei The Shield. Aber es war trotzdem auch, also ich habe es auch komplett angeschaut, weil es wirklich auch sehr interessant war, eben wie diese verschiedenen Einheiten zusammenarbeiten und so, weil irgendwie macht man sich darüber gar nicht so Gedanken. Also das ist ja auch immer sehr abgetrennt, jetzt so zum Beispiel in so Tatort oder anderen Krimis. Also entweder ist es halt eine Geschichte von irgendwelchen Kripo-Leuten oder es kann auch mal sein, dass irgendwas mit Streifenpolizisten ist, aber es ist nicht so oft wahrscheinlich.
Ja, ich habe auch bei den klassischen deutschen Kriminalfilmen dann auch so das Gefühl, diese ganzen Streifenpolizisten, das sind also offensichtlich Komparsen in so Kostümen, die da so ein bisschen im Hintergrund rumlaufen und mit den Autos durchs Bild fahren. Aber die haben auch gar keine haptische Verbindung zu dem, was halt die Ermittler in Anführungsstrichen machen, wo ich auch riesige Potenziale so verschenkt sehe, weil das ist doch mit Sicherheit in Wirklichkeit so, das ist ja bei Peggy Knobloch auch nicht, dass jetzt da der Chefermittler selbst da jeden befragt, der in dem Dorf da irgendwo mal rumgelaufen ist, sondern die schicken ihre Leute dahin, lassen das machen und dann lesen sie nachher die Dokumente und lassen sich das zusammenfassen. Und das wäre eigentlich total interessant, das auch so mitzuerzählen.
Ja, und das sind ja auch oft die dann näher irgendwie dran sind und wo halt auch die Action stattfindet. Ja. So, das ist auch so typisch deutsch, dass man dann immer diesen Kripo-Leuten, die da so gemächlich fast alle übergewichtig dann rumdackeln und dann immer ihre Verhöre machen und danach zusammen besprechen, wer es jetzt gewesen ist. Also es ist, glaube ich, auch super anstrengend, Krimis zu schreiben. Ich kann mir das auch gar nicht so richtig vorstellen. Das ist wirklich eine sehr organisatorische Art zu schreiben. Und man schreibt auch sehr von hinten so, was kommt am Ende raus und wie komme ich dann zu dem Punkt und arbeitet da auch so Schritte ab. Also für mich wird Krimi, glaube ich, also ich glaube nicht, dass ich reine Krimis mag oder gerne schreiben würde. Für mich gewinnt es halt, wenn es jetzt mit einem anderen Genre gemixt wird. Drama oder Thriller. Wo du dann einfach ja ein Thema mit erzählst oder eine Art, ich wollte auf jeden Fall auch noch The Missing erwähnen. Das ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt keine Lust habt, nach unserem Exkurs hier Broadchurch anzuschauen, Finde ich zum Beispiel The Missing ist eine viel bessere Variante von Broadchurch, wo es auch um die Lösung von einem verschwundenen Kind geht, wo wirklich total emotional erzählt wird, was so ein Fall in der Familie ausrichtet und wie man damit über Jahre umgeht. Ja, und ich finde einfach, Krimi braucht für mich so eine zusätzliche Ebene.
Ja, dass halt diese Kriminalermittlungen halt mehr wie so ein Korsett sind, an die man halt sozusagen dann noch das Emotionale so andockt oder so, ja. Aber so diese reine, mir kommt das halt auch so synthetisch vor, dieses reine, wer ist es jetzt gewesen? Und man sitzt dann irgendwie davor und kann irgendwie so miträtseln. Es ist irgendwie auch so kalt oder so, ja. Und auch so, wie gesagt, es fügt sich dann ja oft auch so ein bisschen beliebig an. Ja gut, es war halt jetzt nicht der eine, war nicht der Gärtner, sondern es war der Chauffeur oder was. Wo man so das Gefühl hat, erzählt das halt wirklich was über die Abgründe, das Böse, den Grund, warum Leute jemand anderen umbringen, die emotionalen Implikationen, die dabei passieren, wenn jemand umgebracht wird. Erzählt es wirklich was darüber, auch wenn man tagtäglich in diesem Milieu arbeiten muss, die ganze Zeit nur mit diesen bösen Dingen des Menschseins konfrontiert zu sein, irgendwie nicht. Aber wahrscheinlich sind wir da auch wieder genau bei dem Punkt, den du eben hattest. Es ist wahrscheinlich auch gar nicht dann gewollt. Es ist halt ein Entspannungsprogramm. Und da will ich vielleicht gar nicht mitbekommen, wie es halt wirklich ist, wenn mein Kind entführt wurde. Oder wie es sich anfühlt, als Polizist die ganze Zeit nur im Matsch des menschlichen Abschaums zu warten. Sondern am Ende will ich ja vielleicht auch ein bisschen Energie tanken, um am Montag wieder mit der Woche anfangen zu können. Und das ist ja auch legitim.
Ja.
Ich meine, andere machen was anderes. Die gehen laufen oder die spielen eine Runde Computer oder was, um das zu machen. Das ist ja,
ja,
ist halt so.
Und 90 Minuten oder auch 45 Minuten sind einfach auch zu kurz wahrscheinlich. Also die Beispiele, die wir jetzt haben, haben ja auch eine viel längere Erzählzeit und
ja,
dann auch die Möglichkeit, sich da in der Tiefe zu beschäftigen. Weil allein die ganzen Verdächtigen unterzubringen, ist es ja wirklich so. Du hast da wirklich kaum Zeit.
Ja.
Du kannst ja jeden nur anreißen in 90 Minuten.
Das stimmt. Und wenn wir ja fordern, es soll mehr wie bei dem realen Peggy Knoblauch-Fall sein, wo sie halt, wie gesagt, Aktenschränke voll mit Zeug am Ende haben.
Ja.
Das ist halt klar, dass das natürlich in einer begrenzten Erzählzeit nur bedingt möglich ist. Aber mich würde dann interessieren, das ist ja vielleicht mal ein Format, das wir mal andenken können, wenn ich dann nur 90 Minuten habe, dann wäre es doch auch interessant, vielleicht nur einen Abschnitt der Ermittlung zu erzählen.
Mhm.
Irgendwie in eine Ermittlungsarbeit reingeworfen zu werden, wo schon ganz viel passiert ist und ich mache nur einen Schritt mit.
Mhm.
Und dann endet es wieder. Und
kannst du mal pitchen.
Vorstellen, das wird bestimmt große Begeisterung
lösen. Interessiert auf die Reaktion.
Gehen wir jetzt deprimiert aus diesem Abend heraus oder gestärkt für die neue Woche?
Es gibt noch viele Fälle zu lösen.
Ja.
Ich hoffe auch immer noch, dass dieser Peggy Knoblauch-Fall gelöst wird. Also ich fand auch während der Doku, hat man die ganze Zeit gehofft. Also man wusste so sehr, dass das ja nicht gelöst ist, aber irgendwie hat man so gedacht, vielleicht haben die ja doch noch irgendwas rausgefunden, was wir jetzt irgendwie noch nicht gelesen haben oder so. Also ja, diese Faszination, dass man am Ende es wissen will und das kann ich gut verstehen.
Ja. Also, nochmal ein kleiner Filmtipp. Wer nochmal richtig auf Krimis steht, kann sich ja diese Ayuda-DVD bestellen.
Es gibt wahrscheinlich noch so eine Kiste.
Ich habe noch 1000
wie bei
Exemplare.
Inside Llewyn Davis.
Ja, genau, 1000 Exemplare.
Steht jederzeit unter deinem.
Genau, ihr könnt also auch mehrere bestellen, auch für eure Freunde und Feinde, kein Problem. Ja, da ist auf jeden Fall das kriminalistische Handwerk auch sehr hervorragend abgebildet. Aber dazu machen wir ja dann auch bei Gelegenheit vielleicht mal eine eigene Folge. Insofern bleibt uns jetzt nichts, als euch einen wohligen Abend zu wünschen oder morgen, je nachdem, welche Tageszeit es ist. Lasst euch nicht umbringen. Und wenn ihr euch umbringen lasst, dann hofft, dass es wenigstens aufgeklärt werden kann.